Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Ausgangspunkt, wir haben es gesagt, war das Interview, das Johannes Dürr Hajo Seppelt gegeben hat. Mit dem ARD-Doping-Experten bin ich jetzt verbunden. Herr Seppelt, würden auch Sie das unterschreiben? In gewissem Sinne bleibt Johannes Dürr Kronzeuge?
Er bleibt ein Kronzeuge. Das ist ja schon allein deshalb der Fall, weil alles, was jetzt in den letzten Wochen an Ermittlungen zusammengetragen worden ist, was es an Razzien, an Festnahmen gab, basierte offenkundig auf der Wahrheit. Und damit hat er zumindest in den Aussagen, die er in unserer ARD-Doku im Januar getätigt hat, offensichtlich dazu beigetragen, dass eines der größten Doping-Netzwerke mitten in Europa aufgeflogen ist. Natürlich hat das Ganze zwei Seiten. Und die zweite Seite ist die, die für uns in der Tat schon sehr überraschend kam. Denn wir haben zwar auch immer gesagt, um an die Worte von Michael Lehner anzuknüpfen, dass Johannes Dürr sowohl Täter als auch Opfer in einer Person ist, aber nicht Opfer im klassischen Sinne, wie wir die Dopingopfer aus der DDR beispielsweise definieren, sondern Opfer eines Systemzwangs. Er ist aber eben genauso auch Täter gewesen, hat auch selber immer von sich gesagt, ja, er ist Täter, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es natürlich äußerst betrüblich ist, wenn wir einen Film in der ARD machen und dann Monate später herauskommt, dass mitten während der Dreharbeiten er das, was er eigentlich auf die Vergangenheit geschoben hat, munter weiter praktiziert hat.
Sie haben ja schon gesagt, Sie hatten auch durchaus Zweifel während dieses Films, weil es da auch so ein paar Brüche gab. Konnten Sie das irgendwie dann nicht weiter dingfest machen?
Nein, es war relativ deutlich. Der österreichische Skiverband hatte eine einstweilige Verfügung gegen Johannes Dürr erwirkt, die ihn unter Druck gesetzt hat. Das hat dazu geführt, dass er tatsächlich schwankend war. Auf der einen Seite wollte er sich verteidigen, wollte zum Ausdruck bringen. Natürlich ist es so, dass Funktionäre, dass Trainer oder andere aus dem Begleitpersonal eigentlich häufig doch die Augen verschließen vor der offenkundigen Dopingmentalität im Hochleistungssport. Auf der anderen Seite konnte er das aber nicht mehr sagen, weil ihm diese einstweilige Verfügung das verboten hat. Und das hat natürlich auch unsere Dreharbeiten beeinflusst. Wir wollten natürlich mehr wissen. Und dann haben wir schon gespürt, da gibt es irgendwie Dinge, über die er auf der einen Seite reden möchte, aber dann doch nicht reden möchte. Und dann hatten wir Krisengespräche. Ich erinnere mich noch genau, einmal 6 Stunden am Münchner Flughafen. Und irgendwann spürte ich sehr deutlich, da ist noch was. Der will noch was erzählen. Und dann hat er alle anderen Kollegen von mir aus dem Raum gebeten. Und dann saßen wir da allein im Raum. Und dann hat er mir erzählt, ja, da gab es noch dieses Blutdoping in Deutschland. Er möchte aber eben seine Leute nicht verraten, die Hintermänner nicht verraten, hat sie eben nicht genannt. Und wir haben dann gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesehen, das ist so eine unglaubliche Geschichte, ein Dopingnetzwerk in Deutschland. Und dann ist es halt so, wenn ein Mensch, der uns als Informant zur Verfügung steht und der schon sehr viel von sich gucken lässt und sehr viel erzählen will, dann müssen wir natürlich irgendwann auch mal akzeptieren, wie weit geht dieser, wie Sie sagen, Kronzeuge, wie weit geht er nicht? Insofern haben wir damals gesagt, okay, diese Geschichte erzählen wir und alles andere wird dann möglicherweise für die Staatsanwaltschaft von relevant sein, die nach den Namen forschen, die hat er später ja auch genannt. Insofern ist eigentlich alles soweit, so kann man schon sagen, seinen ordentlichen Weg gegangen, bis auf die Tatsache, dass er eben noch mehr nicht erzählt hat. Also dieser eine Bruch damals, den haben wir gespürt, dieser andere Bruch, der jetzt quasi nach der Ausstrahlung der Doku kam, den haben wir nicht vorher gesehen, den haben wir nicht antizipiert. Aber ganz ehrlich, wer hat das schon? Wer kann sich vorstellen, dass es sowas geben kann? Und insofern ist Johannes Dürr aus meiner Sicht in der Tat eine tragische Figur. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe immer die nötige professionelle Distanz gewahrt, würde ich sagen. Trotzdem ist es natürlich auch ein Mensch mit vielen Emotionen. Er ist durchaus auch in vielen Phasen ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Und natürlich sind meine Kollegen, die mit ihm sehr viel Zeit beim Drehen verbracht haben, ihm auch ein Stück weit näher gekommen. Das bleibt ja gar nicht aus. Die sind jetzt besonders schockiert, weil die haben einen Johannes Dürr kennengelernt, der eine Seite gezeigt hat, die andere Seite aber auch nicht. Und Dürr hat von sich selber gesagt, ja, natürlich hat er damit allen einen Bärendienst erwiesen. Er hat alle angelogen. Er hat das, so hat es jedenfalls mir gegenüber diese Woche bei unserem Interview in der ARD gesagt, er hat sich ganz, ganz schlecht gefühlt. Aber ich sage Ihnen ganz offen, natürlich bleibt da ein ganz, ganz fader Nachgeschmack oder Beigeschmack haften. Und diese Person ist für mich auf der einen Seite ein Stück weit dadurch ein Rätsel, auf der anderen Seite aber eben auch tatsächlich ein Produkt dieses Systems. Da schließt sich irgendwie ein Kreis. Zum Doping gehört die Lüge und Dürr hat sie bis zum Ende durchexerziert.
Herr Seppelt, Sie haben in einer Reaktion, als Sie dazu befragt wurden, dass auch Johannes Dürr festgenommen wurde, ein Wort benutzt, das wir im Deutschlandfunk selten sagen. Sie haben gesagt, Sie fühlten sich von ihm auch ein bisschen verarscht. Hatten Sie manchmal nicht auch während der Dreharbeiten schon Zweifel, dass Sie sich da auch bei jemandem vor den Karren spannen lassen, der da auch vor allen Dingen sein Buch verkaufen will?
Überhaupt nicht. Das Buch spielt bei uns überhaupt gar keine Rolle. Und ich habe von Anfang an gesagt bei den Dreharbeiten, dass wir mit diesem Buch nichts zu tun haben. Und wir haben das auch ganz klar getrennt. Unser Film beinhaltete eine Phase aus seinen Jugendjahren bis zu seinem positiven Dopingtest 2014 im Zuge der Olympischen Spiele von Sochi 2014. Dieses Buchprojekt, bei dem der Autor Martin Prinz im Hintergrund natürlich da maßgeblich eben auch beteiligt war. Das bezog sich ja auf den Zeitraum, der danach kam, nämlich auf die Zeit bis jetzt. Insofern haben wir da ganz klar unterschieden. Und ich glaube auch, dieses Buch, jedenfalls nach dem, was ich gehört hatte, hatte wohl offensichtlich auch durch die Doku-Ausstrahlung in der ARD nicht etwa einen Schub, sondern viele meinten, naja, die Geschichte ist eigentlich schon längst erzählt. Und so, insofern, wie ich zumindest gehört hatte in den Anfangswochen, hat es überhaupt nicht dazu beigetragen, dieses Buch zu verkaufen. Und jetzt ist es ohnehin eine tragische Situation, weil jetzt muss man natürlich sagen, dass das, was im Buch drinsteht, da hat offensichtlich Johannes Dürr auch seinen Co-Autor eben an der Nase herumgeführt. Das ist schon so. Und insofern ist das, was in diesem Buch drinsteht, natürlich jetzt unter ganz großem Vorbehalt zu sehen. Auf der anderen Seite zeigt es aber eben auch und ist damit ein Stück weit auch eine Fortsetzung der Geschichte, wozu Doping und Lüge im Sport führen können, bis hin sogar dazu, dass einer ein Comeback macht, angeblich macht, und das hat er ja auch gesagt, der Johannes Dürr, und gleichzeitig munter weiter dopt. Das sind zwei Persönlichkeiten. Und er hat gesagt, es gibt den Athleten Johannes Dürr und es gibt den Menschen Johannes Dürr. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das hört sich fast ein bisschen pathetisch an. Und manchmal hat man auch seine Zweifel, ob man das alles so glauben mag. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob wirklich alles, aber auch wirklich alles jetzt aus ihm raus ist oder ob er immer noch womöglich mit sich hadert, mit der einen oder anderen Geschichte. Aber insofern ist sowohl dieses Buch als auch der Film, auch wenn sie jetzt quasi von der Aktualität ein Stück weit überholt worden sind, andererseits wieder von absolut brennender Aktualität, weil es einfach zeigt, was geht in Menschen vor, was passiert mit Menschen im Extremfall, und das ist sicherlich ein Extremfall, die sich in einem System der Abhängigkeiten im Hochleistungssport befinden.